Herzlich willkommen bei der Evangelischen Gemeinschaft München-Bogenhausen. Schön, dass du eingeschaltet hast. Unser tiefes Anliegen ist, dass die folgende Predigt dich in deiner Situation anspricht, dir eine neue Blickrichtung aus der Bibel schenkt und dass du Gott ganz persönlich begegnest.
Ja, wir haben am Anfang unseres Gottesdienstes Teil des Psalm 44 gelesen. Und in der Predigt geht es um diesen Text. Der Autor bezeichnet das als ein kunstvoll gestaltetes Lied. Ich bin mit Musik ein Ignorant. Und das Problem ist, dass ich nicht gerne experimentiere. Bei mir geht es oft schief. Also Rabea hatte einmal ein CD mit Liedern in Tamil, das ist eine Sprache aus Indien. Und wir wollten uns einen gemütlichen Nachmittag machen und jeder hatte so sich einen kreativen Hobby zugewandt. Und die exotische Musik sollte weiter dazu beitragen, dass wir uns entspannen. Das erste Musikstück klang besonders überraschend, erfrischend. Das zweite hielt noch die Magie und ich freute mich sehr, in ein anderes Land transportiert zu werden. Die Probleme haben mit dem dritten Musikstück angefangen. Ich hatte den Eindruck, dass irgendetwas sich wiederholte und es ging weiter mit dem vierten und dann den fünften. Ab dem sechsten Lied hielt ich es nicht mehr aus. Das Experiment war für mich zum Ende. Ich wusste, dass es verschiedene Lieder waren, aber ich konnte diesen Unterschied nicht mehr wahrnehmen. Wie fanden Sie den Psalm 44? Den einen, den wir gelesen haben am Anfang. War es besonders überraschend, erfrischend? Oder hatten Sie den Eindruck, dass irgendetwas sich wiederholt? Also ich finde, dass das Stück, das wir gelesen haben, ein bisschen von beidem enthält. Es enthält ein paar Schätze. Also schon der erste Satz klingt großartig. Gott, mit eigenen Ohren haben wir es vernommen. Unsere Vorfahren haben uns davon erzählt. Oder die Erkenntnis, dass Gott an ihrer Seite war. Nicht etwa durch ihr Schwert haben unsere Vorfahren das Land in Besitz genommen. Nicht ihre eigene Kraft hat ihnen geholfen. Nein, deine Hand und dein starker Arm stand ihnen bei. Oder auch diese besondere Vertrauenserklärung. Nicht auf meinem Bogen will ich mich verlassen. Mein Schwert wird mir nicht den Sieg schenken. Du allein wirst uns retten vor unseren Feinden. Aber der Psalm klingt nicht unbedingt einzigartig, für mich zumindest. Also wie viele andere Psalmen erzählt er von Gott und die häufigsten Wörter sind alles Formen der zweiten Person. Also du hast, du allein hast, du selbst hast, deine starke Hand stand bei ihnen. Wir sehen Gott am Handeln und der Psalmist bewundert seine Taten. Es ist ein Psalm, wie wir ihn gut kennen, also wie wir es gern singen. Es wäre schon das Ende meiner Predigt, wenn der Psalm hier aufhören würde. Aber der Psalm geht weiter und die wahren Schätze liegen da, wo wir sie nicht erwarten. Also sollen wir weiterlesen. Jeden Tag rühmen wir voller Stolz unseren Gott. Ja, deinen Namen wollen wir ewig preisen. Das ist da, wo wir aufgehört haben. Und da hast du uns nun verstoßen und Schande über uns gebracht. Du bist nicht mit unseren Truppen gegen den Feind gezogen. Du ließt uns vor dem Gegner die Flucht ergreifen und Menschen, die uns hassen, konnten uns nach Belieben ausplündern. wie man Schlachtvieh weggibt, so hast du uns unserem Schicksal überlassen. Unter die anderen Völker hast du uns zerstreut. Dein eigenes Volk hast du für einen Spottpreis verkauft. Ja, du hast uns für so gut wie nichts verlangt. Du machst es uns zum Gespött unserer Nachbarvölker. Wir ernten nur Hohn und Schmach von allen rings um uns. Für die anderen Völker ist unser Unglück zum Sprichwort geworden. Dafür hast du gesorgt. Sie schütteln nur den Kopf über uns. Tag aus, Tag ein habe ich meine Schande vor Augen. Die Scham ist mir ins Gesicht geschrieben. Denn ich höre die verletzenden Worte der Spötter und ich sehe die haarsüchtigen Feinde. Wenn sie diesen Psalm in zwei geteilt hätten und sie hätten es an zwei unterschiedlichen Gottesdiensten gelesen hätten, hätte ich nicht geglaubt, dass die beiden Teile von einem und demselben Psalm stammen. Es ist ein bisschen wie, wenn plötzlich mitten in meinem Tamil-Lied eine Heavy-Metal-Band auftauchen würde. Also vom Staunen über Gottes Taten kein Spur mehr. Der Psalmist sieht immer noch Gott am Handel. Der Psalmist sagt immer wieder, du hast, du lässt, du machst. Aber was Gott gerade macht, ist einfach schockierend. Gott hat sein Volk verstoßen. Er hat es für einen Spottpreis verkauft, wie Schlachtvieh weggegeben. Anstatt Lob und Preis geht es nun um Spott, Schande und Scham. Und Gott ist dafür verantwortlich, sagt der Psalmist. Ich weiß nicht, welche Frage dieser Text in Ihnen weckt, aber in mir weckt es automatisch die Frage, was haben die Israeliten nochmal falsch gemacht, um so ein Schicksal zu verdienen? Die Muster gibt es immer wieder in der Geschichte des Volks Israel. Israel verlässt seinen Bund mit Gott und nach vielen, vielen Ermahnungen überlässt Gott Israel seinen Feinden. Wissen Sie was? Der Psalm geht weiter und gibt uns tatsächlich die Antwort. Und die Antwort lautet: nichts. Also hier ist nochmal der Psalmist. Dieses Unheil ist über uns gekommen, obwohl wir dich nicht vergessen haben. Auch haben wir den Bund nicht gebrochen, den du mit uns geschlossen hast. Unser Herz hat sich nicht von dir abgewandert. Mit keinem Schritt sind wir von deinem Weg abgewichen. Das also kann nicht der Grund dafür sein, dass du uns zerschlagen hast an einem Wüstenort, wo die Schakalen hausen, dass du dunkle Schatten des Todes auf uns hast fallen lassen. Hätten wir nicht mehr an unseren Gott gedacht oder gar unsere Hände im Gebet zu einem anderen Gott ausgestreckt, hätte unser Gott das nicht längst durchschaut. Denn wer kennt die verborgenen Winkel unseres Herzens, wenn nicht er? Nein, deinen Wegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Man behandelt uns wie Schafe, die zum Schlachten bestimmt sind. Deinetwegen sind wir ständig vom Tod bedroht. Hier geht es um ein Volk, das eigentlich nichts Falsches gemacht hat. So der Psalmist. Und er wendet keinen Filter mehr an. Das ist deine Schuld, er betont er. Wir sind mit keinem Schritt von deinem Weg abgewichen. Wir haben den Bund nicht gebrochen. Hätten wir es gemacht, hätten wir es nicht verstecken können. Das ist deine Schuld, Herr, nicht unsere. Also der Psalm wird mir langsam ungemütlich. Die Lieder, die wir normalerweise singen, haben nichts mit diesem Psalm zu tun. Diesen Psalm zu entdecken war für mich etwas Außergewöhnliches. und den Text Stück für Stück zu lesen, wie ich es gemacht habe, war mein Versuch, mit euch zu teilen, wie ich mich gefühlt habe, als ich durch diesen Psalm gelesen habe. Es war für mich wie eine Reise, die völlig anders geworden ist, als ich sie erwartet hatte. Also der Psalmist bringt uns zuerst in das gute, bekannte Land des Lobpreises mit einem Psalm voller Anbetung für einen so gütigen Gott. Und die Landschaft ist bunt und fröhlich. Aber ohne Vorwarnung treten wir plötzlich in einen Ort der Trauer ein. Die Freude und die Farben weichen der Traurigkeit. Es bricht so plötzlich eine dunkle Nacht herein. Wir folgen dem Psalmist fast zögernd, um festzustellen, dass der Gott, der so gut war, also jetzt auf der Anklagebank sitzt. Der so oft der Ankläger war, ist heute angeklagt worden. Und wir wollen gern an seine Unschuld glauben. Aber irgendwas an der Anklage klingt sehr authentisch. Warum bringt uns der Psalmist auf so eine Reise? Als gut erzogener Christ kommt mir automatisch der Gedanke, dass dieser Psalm zeigt, dass wir herrlich vor Gott sein dürfen. Und das stimmt wohl. Aber es sagt uns nicht, warum er geschrieben wurde. Ich kann Gott böse sein, ich kann ihn anklagen. Aber warum davon einen Psalm machen? Ein Lied, das für und durch die ganze Gemeinde gesungen wurde. Theologen denken, dass dieser Psalm nach einer schweren militärischen Niederlage geschrieben wurde. So anscheinend sind die Israeliten in den Krieg gezogen, mit voller Zuversicht in Gottes Handel. Das erste Teil des Psalms beschreibt gut, wie viel sie Gott vertraut haben. Nicht etwa durch ihr Schwert haben unsere Vorfahren das Land ins Besitz genommen. Nicht ihre eigene Kraft hat ihnen geholfen. Nein, deine Hand, o Gott, und dein starker Arm stand ihnen bei. Man versteht dann, wie bitter die Enttäuschung sein musste nach der Niederlage. Wie man Schlafvieh verkippt, so hast du uns unserem Schicksal überlassen, schreibt der Psalmist. Und was es unerträglich macht, dieses Unheil ist über sie gekommen, obwohl sie Gott nicht vergessen haben. Das Volk erlebt ein kollektives Trauma. Ein Trauma viel tieferes als unsere nach dem Spiel gegen Spanien. Das Volk erlebt ein kollektives Trauma und der Psalmist begleitet es. Der Psalmist begleitet es durch sein kunstvolles Lied. Er nimmt seine Landsleute nochmal mit durch diese emotionale Achterbahn, die sie gemacht haben. Zuerst die Zuversicht des Sieges, dann der Schock der Niederlage und schließlich noch das unsagbare Gefühl des Verrats. Der Psalmist wendet keinen Filter an, denn er weiß, dass es in den Herzen der Menschen keine Filter gibt. Und so begleitet er seine Landsleute bis zu dieser Kreuzung, wo alle landen, die sich verraten fühlen. Lohnt es sich, die Beziehung zu Gott zu erhalten? An diesem Punkt ist auch Hiob angekommen, nachdem er alle seine Kinder und Besitz verloren hat. Seine Frau hat ihn geraten, Gott zu verfluchen und zu sterben. An diesem Punkt ist Jeremia auch angekommen, nachdem er jahrzehntelang ohne Erfolg gepredigt hat. Im Gegenteil, er hat nur Spott und Verfolgung geerntet. Seine Landsleute haben lieber einen anderen Gott gefolgt. Und Jeremia hat entschieden, ein ganzes Klagebuch zu schreiben. An diesem Punkt ist auch Jesus angekommen. Am Kreuz hat er geschrien: mein Gott, warum hast du mich verlassen? An demselben Punkt waren die Israeliten und der Psalmist angekommen. Und was der Psalmist jetzt empfiehlt, ist nicht sehr weit von dem entfernt, was Jesus gemacht hat. Er schließt den Psalm mit einer Einladung. Eine Einladung an seine Landsleute. Eine Einladung, sich an Gott festzuklammern. Hier ist jetzt das letzte Stück der Psalm 44. Wach auf, Herr, warum schläfst du? Wach auf, verstoße uns nicht für immer. Warum nur verbirgst du dein Angesicht? Weshalb vergisst du unser Elend und die Bedrängnis, in der wir leben müssen? Denn wir sind gebeugt worden, bis wir im Staub lagen. Wir kriechen am Boden und kommen nicht mehr hoch. Erhebe dich und eile uns zu Hilfe. Erlöse uns aus allem, all unserer Not, um deine Güte willen. Der Psalmist hat ein Stück lang seine Landsleute begleitet. Er hat mit ihnen geweint, getrauert, geklagt, ohne sie zu verurteilen. Wenn sie in der Gefahr waren, Gott zu verlassen, war er da, um denen einen weiteren Weg mit Gott zu zeigen. Ich muss lächeln, wenn ich daran denke, dass in dem Moment, in dem die Israeliten denken, dass sie von Gott verlassen sind, Gott ihnen jemanden schickt, der sie in ihrer Trauer begleitet. Das ist zwar keine Lösung für ihr Leiden, aber es hilft ihnen, weiter auf dem Weg mit Gott zu bleiben. Und wie begleiten wir unsere Mitmenschen? Ich hatte das Privileg, jemanden kennenzulernen, der ein Volk durch eine traumatische Zeit begleitet hat. Und Denny heißt er. Also Denny ist keiner, der ein kunstvolles Lied schreiben würde. Im Gegenteil, mit dem Rechtschreiben hat er sich nie versöhnt. Er war ein Trucker in seinem früheren Leben und es hinterließ kleine Spuren in seiner Persönlichkeit. Denis hatte das Freileben eines Truckers aufgegeben, um mit einem Volk der Ersten Nationen im Norden Quebecs zusammenzuleben, die Innus. Sie wissen vielleicht, dass viele Ureinwohner, Völker in den USA und Kanada mit gewaltigen Problemen zu kämpfen haben. Als Folge der Enteignung ihres Landes wurden viele in Reservaten. Und da sind Alkoholismus, Drogen, sexueller Missbrauch tägliche Probleme. In den meisten Reservaten existiert kaum Industrie und es gibt keinen Jobs. Der am meisten beschäftigt ist wahrscheinlich der Polizist. Und deswegen gibt es kaum einen Anreiz für die jungen Leute, sich auszubilden. Die Qualität der Ausbildung ist sowieso deutlich unterdurchschnittlich. Und wenn sie das Reservat verlassen, verlieren sie ihre Sozialhilfe und kommen auf einen Arbeitsmarkt, auf dem ihnen die entsprechenden Qualifikationen fehlen. Viele fallen dann nach kurzem in den Alkoholismus. Das Ganze scheint einfach perspektivlos zu sein. Die Selbstmordrate in den Reservaten ist einer der höchsten in Nordamerika. Die GBUC, die kanadische SMD, organisierte damals eine Missionsreise für Studenten, die gerne Mission lernen wollten. Ich war als Teilnehmer sowohl sehr enthusiastisch als auch leicht nervös. Wir wurden dazu ermutigt, unsere eigene Geschichte aufzuschreiben und uns auf Gespräche vorzubereiten. Aber wie sollte ich in so einer Situation von meiner Erfahrung eines liebenvollen Gottes sprechen. Zum Glück gab es sehr wenig zu sagen. Danny hatte für uns ein einfaches Programm vorbereitet. Spielen, grillen, singen, umziehen helfen, zelten, Besuche abstatten und nochmal singen. Und wenn es zum Gespräch kam, hatten die Inus viele Fragen über alles Mögliche und genauso viele Witze, die in unserem Kontext nicht unbedingt politisch korrekt wären. Ich war der Schokolademann. Wir wurden in ihren Alltag einbezogen, weil es auch Deni Alltag war. Die Inus sind ein wunderbares Volk und es war eine große Freude, Zeit mit ihnen zu verbringen. Dennoch gab es hier und da wieder eine kleine Erinnerung daran, dass nicht alles in Ordnung war. Kinder, die sich plötzlich daneben benommen haben, nicht teilen wollten und stattdessen sehr gut fluchen konnten. Jugendliche, die versuchten, so auszusehen, als ob sie eine Bande anführen würden. Und vor allem gab es unsere morgendliche Gebetstreffen mit Danny, wo er von den Leuten berichtete, die er getroffen hatte. Ich kann kaum die Geschichte dieses Vaters vergessen, den wir einen Tag vorher kennengelernt hatten. Von allen Leuten, die wir bis dahin getroffen hatten, sah er am normalsten aus. Aber laut Danny kämpfte dieser Vater nur mit Süchten, vielen Süchten. Und das waren die Folgen des Alkoholkonsums seiner Mutter während ihrer Schwangerschaft. Und so geht es denn meistens Inus in den Reservaten. Ich weiß nicht, welchen Ausweg es für die Inus gibt. Aber eins sehe ich. Danny begleitet sie, lacht, singt, tanzt, weint, trauert und klagt zusammen mit ihnen. Und wenn sie in der Gefahr sind, Gott zu verlassen, ist er da, um ihnen einen weiteren Weg mit Gott zu zeigen. Das ist zwar keine Lösung für ihre Leiden, aber es hilft ihnen, auf dem Weg mit Gott zu bleiben. Und vielleicht sind sie heute einer von denen, die Gott anklagen. Um eins möchte ich sie bitten. Bleiben Sie nicht alleine auf Ihrem Weg. Sprechen Sie mit jemandem, der Sie begleiten kann. Und vielleicht sind Sie heute einer, der andere begleitet oder Sie überlegen, mehr involviert zu werden. Ich bete für Sie um viel Mut und Weisheit. Vielleicht sind Sie für jemanden die Antwort auf diese ewige Frage. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Amen.